Den Text, der der Predigt von Andreas Schäfer zugrunde liegt, finden Sie in Titus 3, die Verse 4 bis 8. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie bitten, sich zu erheben, soweit Ihnen das möglich ist. Und das wollen wir auch an diesem Morgen bekennen. Treuer Gott und Vater, Jesus, dein Sohn, unser Retter, ist da. Nicht einmal, sondern ein für allemal. Danke, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du lebst, dass du Schuld und Sünde von uns genommen hast und dass der Weg zum Vaterhaus frei ist. Und dass dann niemand und nichts mehr daran rütteln kann, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir, Vater im Himmel. Danke, dass du jetzt auch gegenwärtig bist in diesem Gottesdienst. Danke, dass dein Heil nicht begrenzt ist, sondern unbegrenzt und allen gilt. Und danke, dass du selber dich darum kümmerst, dass dieses Heil auch zum Vollzug kommt. Wir legen dir jetzt diesen Gottesdienst hin, bitten dich, dass du zu uns sprichst, dass wir hörende Herzen haben und Hände und Füße, die dann das Ganze auch ins Leben bringen. Und dass das, was wir hören und das, was wir leben, zu einer Einheit werden darf. Und dass dann Weihnachten in den Alltag kommt und dass du groß gemacht wirst. Und dass dein Segen anderen zuteil wird durch uns. Wir bitten dich für Andreas Schäfer, dass du ihn umgibst und ausstattest, dass er das sagen darf, was vor dir dran ist. Bitten dich für unsere Kindergottesdienste, dass du die Kinder segnest und dein Wort in ihre Herzen fallen lässt und auch die segnest, die ihnen dieses Wort verkünden. Bitten dich für deine ganze Gemeinde rund um diesen Globus, auch in diesen bewegten Zeiten, dass du ankommst, egal unter welchen Umständen. Und dass wir das wissen dürfen, dass das, was hier passiert, ein kleines Entgelt für das ist, was uns bei dir erwartet. Komme du bald, treuer Vater. Amen.
Die Gemeinde am Christtag dürfte in der Lage sein, dem Gedankengang dieses Textes zu folgen. Sind Sie in der Lage, dem Gedankengang des Textes zu folgen? Der Ausleger, der das geschrieben hat, ist schon lange in der Ewigkeit. Aber er war schon damals vor Jahrzehnten der Überzeugung, dass es ein Unterschied ist, ob man ein Publikum vor sich hat, was bunt gemischt aus allen unterschiedlichen religiösen, weltanschaulichen Orientierungen zusammenkommt, oder ob man beim vierten Gottesdienst an diesem Weihnachtsfest den letzten Rest zusammen hat, den Kern. Die, die quasi sich nicht haben abbringen lassen zu sagen, da sind wir feiern Gottesdienst. Und diese Gemeinde ist sehr wohl in der Lage, dem Gedankengang dieses Textes zu folgen. Und wir haben ja, wenn Sie es gemerkt haben, ohne uns großartig abzustimmen, an diesem Weihnachtsfest Ihnen gleich drei von diesen paulinischen Stücken geliefert. In der Christmette war der Kolosserbrief dran, gestern der Philipperbrief, Hymnus, heute nochmal Titus. Also Paulus musste schwer herhalten an diesem Weihnachtsfest. Dabei hat er ja eigentlich gar keinen eigentlichen Weihnachtstext geschrieben. Sondern alle die Texte, die wir mit ihm und dem Weihnachtsfest verbinden, sind ja aus seinen Briefen entnommen. Sie stammen ja eben aus dem Brief an die Gemeinde in Kolosse, aus dem Brief an die Gemeinde in Philippi, aus dem Brief an Titus, diesen Mitarbeiter. Das heißt, sie sind immer eingebunden in Gemeinde. In Gemeinde, die sehr wohl in der Lage ist, dem Gedankengang dieses Textes zu folgen. Was aber ist denn das Weihnachtliche? Was sind denn diese Signalwörter, die bei uns sagen, ach ja, Weihnachten? Und natürlich, das Erste, was uns hilft, ist gleich am Eingang die Bezeichnung, als aber erschien. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes. Und das Wort, was da dahinter steht, das kennen ganz, ganz viele von Ihnen. Es ist die Epiphanie. Es ist das Epiphaniasfest, 6. Januar. Also alles, was damit zu tun hat, es ist etwas erschienen. Und damit sind wir genau in diesem Kontext. Das, was bisher nicht sichtbar war, das, was nicht für uns erkennbar war, das für uns nicht da war in Raum und Zeit, das hat sich jetzt geändert. Und wir sind mit uns dann einig, dass mit diesem Weihnachtsfest für uns eben das Ganze vor uns steht. Nicht nur das kleine Fest mit dem kleinen Kitten der Krippe, sondern mit dieser Epiphanie geht die Tür ja auf zu allem, was dieses Fest ausmacht. Und nicht nur das Signal von der Epiphanie ist für uns entscheidend, sondern was natürlich auch gleich uns anspricht und uns zumindest in unserem Sprachbereich in einen weihnachtlichen Kontext hineinführt, sind die Vokabeln von der Rettung. Die tauchen hier tatsächlich dreimal auf. Hier taucht nämlich zweimal der Heiland auf, der Retter, und er taucht als der auf, der uns selig macht, wiederum rettet. Und diese Epiphanie des rettenden Gottes, das ist natürlich für uns das Signalwort, das kann man wunderbar an Weihnachten predigen. Damals, vor knapp 2000 Jahren, wie gesagt, da war der Kontext natürlich ein ganz anderer. Paulus schreibt an Titus und Paulus ermutigt Titus, seine Gemeinde zu erinnern. Das ist das Signalwort. Du musst deine Gemeinde erinnern. So zumindest 3.1. Erinnere sie daran. Erinnere sie daran. Sie brauchen immer und immer und immer wieder eine Erinnerung. Je nachdem, wie sie jetzt aufgestellt sind, finden sie das gut, wenn sie erinnert werden. Oh, das ist gut, dass du mich erinnerst, damit ich das nicht vergesse. Oder sie gehören zu denen, die nah am dementiellen Syndrom entlang schrappen und sagen, jetzt muss ich schon wieder erinnert werden. Ich habe schon wieder was vergessen. Also wie auch immer sie aufgestellt sind. Aber es ist eine ganz wichtige Vokabel der Bibel, dass Paulus hier seinem Mitarbeiter sagt, deine Aufgabe in der Gemeindeleitung, in der Gemeindeverantwortung ist unter anderem mit diesem Verb zu beschreiben, du musst sie erinnern. Die brauchen, um einmal den Kontext jetzt herzustellen, die brauchen eine Weihnachtserinnerung. Nein, nicht, dass sie das Fest verpassen. In dem Sinn natürlich nicht. Oh, doch wieder 24.12. Hätte ich gar nicht gedacht. Doch wieder Weihnachten geworden. Sondern erinnern im Sinn, dass ich begreifen muss, was ist denn der Inhalt, was kommt denn mir da entgegen? Was ist denn die Weihnachtserinnerung, die sie brauchen? Aber bevor wir zum Inhalt der Weihnachtserinnerung brauchen, müssen wir ganz kurz noch stehen bleiben, tatsächlich an dieser Notwendigkeit der Weihnachtserinnerung. Das könnte einen doch ganz kurz stutzig machen, dass wir, Mann, jetzt sind wir teilweise Jahrzehnte im Rennen, immer noch diese Weihnachtserinnerungen brauchen. Wir wissen doch eigentlich, wie es läuft. Wir kennen doch das alles. Wir sind doch schon lang genug jetzt im Marathon unterwegs und brauchen immer mehr, immer klarer, immer deutlicher Weihnachtserinnerung, Erinnerung ans Evangelium. Und wenn wir einen Schritt zurücktreten, dann merken wir, das ist ja letztendlich der ganze Zweck des Neuen Testaments. Der ganze Zweck des Neuen Testaments ist, dass ich erinnert werde. Einer der ganz großen Glaubenstexte in diesem Auferstehungskapitel, 1. Korinther 15, da fängt Paulus genauso an wie hier. Nämlich, er sagt, ich erinnere euch aber, liebe Brüder und Schwestern, an das Evangelium. Ich erinnere euch. Und das, was er da gesagt hat, das war nun wahrlich nichts Neues. Nämlich, dass Christus gestorben und begraben und auferstanden gesehen worden ist. Das wussten die alle schon, als der erste Korintherbrief verlesen wurde. Aber er erinnerte sie. Es war seine ganz wichtige katechetische Aufgabe, sie daran zu erinnern. Lukas Evangelium. Erinnern Sie sich, wie das anfängt? Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich es für gut erhalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet worden bist. Die Erinnerung ist wesentliches Element für unsere Glaubensgeschichte. Ganz wesentliches Element. Sie geschieht nicht nebenbei, sondern sie gehört grundsätzlich dazu, dass wir uns daran zu erinnern haben. Aber noch einmal, es nervt uns ein bisschen, dass wir erinnert werden müssen. Das hängt mit dieser eigenartigen Existenzbeschreibung zusammen, in der wir ja als Christen unterwegs sind. Das hängt mit dieser eigenartigen Weise zusammen, in der Gott uns in diesen Jahren und Jahrzehnten laufen lässt. Auf der einen Seite gilt für uns, was 2. Korinther 5, 17 uns sagt, ist jemand in Christus, er ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir sagen, ja wunderbar, einzigartig, ich habe eine neue Software, das läuft jetzt einfach durch, das ist super, wunderbar, Christus in mir, bam und durch und Feierabend. Und dann merke ich jeden Tag, dass diese Wahrheit stimmt, in Christus neu. Und gleichzeitig ist das in einem Gefäß untergebracht, was nun eben ziemlich alt ist. Ziemlich alt aussieht, alt tickt, alt funktioniert. Und das ist Ihre und meine Spannung. Das Neue in Christus, in meinem Leben, in einer neuen Personalität, in der Spannung, in dem Alten, in dem wir unterwegs sind. Ja, vielleicht fanden Sie das nicht so passend, mit diesem komischen, unangenehmen, sehr unweihnachtlichen Vers 3 zu beginnen. Wir waren früher unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar, lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hasst uns untereinander. So nicht Weihnachten. Guck mal, wie nett wir alle sind. Und wie freundlich und smart und dem Leben zugewandt und stabil und ach, was alles man von uns sagen kann. Und ich sage, Paulus, solche unangenehmen Wahrheiten, und dann können wir uns gerade noch retten im Sinn von, ja, das war früher. Aber der Andreas von früher ist ein ganz anderer als der heute. Heute ist er nett und freundlich und unglaublich soft. Damals war das ganz anders. Aber je, nein, Sie wissen, ich muss erinnert werden. Das Erinnern werden hängt genau daran, dass die neue Existenz in Christus in ihrem Alten mit da drin ist und sie in dieser Spannung stehen, dieser unangenehmen Spannung stehen, aus der wir so gerne herauskämen, aber noch drin sind. Und dazu gehört eben auch dieses Wissen, das müssen Sie wissen, auch wenn Ihnen das jetzt an Weihnachten überhaupt keinen Spaß macht, dass wir alle miteinander ja nicht in einem weltanschaulich neutralen Raum unterwegs sind. Und wenn irgendjemand Interesse hat, dass sie vergesslich werden, dann kennen wir den, der hofft, dass sie sehr vergesslich sind. Und das ist genau der, der ihnen das nicht gönnt, dass das Weihnachtsevangelium sich bei ihnen ausbreitet, festmacht und sie bestimmt. Das ist die Macht des Bösen, hat ein teuflisches Interesse am Vergessen. Und so sind wir, mittendrin am Weihnachtstag und wissen, weil wir schon ein paar Jahrzehnte im Rennen sind, wir sollten uns dringend erinnern lassen. Die letzte Erinnerung war ja erst gestern. Also brauchen wir dringend jetzt wieder eine Erinnerung, das Evangelium zu hören und aufzunehmen. Denn wir wissen auch, das Neue tut sich gegenüber dem Alten einfach schwer. Das Alte ist drin, das Alte ist gewohnt, da wissen Sie, wie es läuft. Da sind Sie zu Hause. Es kommt etwas Fremdes, Neues, anderes. Und dann gerät das ganz schnell ins Abseits. Das Neue, Fremde, Andere, Schöne, Göttliche. Das bedarf der Stärkung. Das bedarf der Unterstützung. Wir haben tatsächlich zu erkennen, und das ist wichtig für uns, wir sind Kandidaten für die Notwendigkeit der Erinnerung fürs Weihnachtsevangelium. Wir brauchen das dringend. Und Sie haben mit mir klar die Erkenntnis, das wird sich voraussichtlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch nicht ändern. Sondern Sie werden mit mir genau daran arbeiten und daran ausgerichtet sein, welche Rolle auch immer, dass Sie erinnern und dass Sie erinnert werden. Paulus, wir brauchen diese Erinnerung, die Notwendigkeit der Erinnerung. deswegen ist ja auch das so schwierig, wenn ich mich dem Erinnerungsraum entziehe. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Wenn ich mich dem Raum der Erinnerung entziehe, wo mir die Erinnerung am ehesten begegnen könnte, dann muss ich natürlich auch nicht überrascht sein, wenn ich ins Vergessen abdrifte. Und der Raum des Erinnerns ist der Raum der Gemeinde. Im Raum der Gemeinde kommen wir zusammen, um zu gedenken, um zu erinnern, um so in dieser Weise dem lebendigen Gott zu begegnen. Das ist die Notwendigkeit der Weihnachtserinnerung. Aber jetzt die Inhalte. Die Inhalte der Weihnachtserinnerung. Und bei den Inhalten der Weihnachtserinnerung, da kommt natürlich jetzt noch einmal dieser Theologe vom Anfang, die Gemeinde am Christfest dürfte in der Lage sein, den Gedankengang, diesen Gedankengang des Textes zu folgen. Denn was jetzt Paulus macht, da kann man natürlich methodisch unterschiedlich vorgehen. Wenn man jetzt jemanden erinnern will, kann man ja verschiedentlich das machen. Man kann sagen, von den 27 Sachen, an die ich dich erinnern will, sage ich dir jetzt mal eine, die hebe ich heraus, die stelle ich ganz besonders auf einen Leuchter und dann weißt du wenigstens eine einzige Sache, an die ich dich erinnere. Das ist eine gute, eine nachvollziehbare pädagogische Methode. Das sind immer auch dankbar, wenn jemand diese eine Sache sich merken kann. Paulus macht das aber anders, das ist auch eine Methode. Er sagt, du darfst Folgendes nicht vergessen. Bam, 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 bam. Eine ganze Kaskade, die plötzlich auf uns herniederprasselt und sie begreifen, okay, ich habe verstanden. Paulus, ich kann mir das alles gar nicht merken. Sollst du auch nicht. Du sollst nur einen Grundeindruck haben, dass du jetzt wirklich ein ganzes riesengroßes Paket bei dir plötzlich auf deinem Gedankenschreibtisch hast. Und es kommt eine Serie von paulinischen Vokabeln, haben sie noch drauf? Das ist unglaublich, was Paulus ebenso in zwei Verse reinpackt. Also die Freundlichkeit, erinnere ich euch, die Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes hat uns selig gemacht, der Werke, der Gerechtigkeit willen, nein. Wir haben aber Barmherzigkeit erfahren, das Bad, der Wiedergeburt, die Erneuerung im Heiligen Geist. Reichlich haben wir den, Jesus unser Heiland. Gnade haben wir, Gerechtigkeit haben wir, das Erbe des ewigen Lebens, Hoffnung. Wissen Sie den Anfang noch? Sehen Sie, ein Riesenpaket. Und Sie sagen, ja, Paulus, ja, das auch. Paulus, wir sind Christen in einem Land, in dem wir sehr viereckig unterwegs sind. Das, was du da sagst, brauchen wir ein bisschen strukturierter. Kann man das vielleicht ein bisschen bündeln? Komm, wir versuchen es, wir bündeln es ein bisschen. Als erste Bündelung, das Ganze hängt an der Epiphanie. Er erinnert uns an die Epiphanie. Es ist etwas erschienen. Und wenn Paulus dieses Wort gebraucht, dann nimmt es aus seinem Sprachkontext. Und der Sprachkontext ist einmal der des Alten Testamentes, ganz, ganz klar. Und da war angekündigt, dass der Messias erscheint. Das war klar vorgegeben. Und alle haben auf den Termin der Erscheinung der Epiphanie des Messias zugelebt. Alle? Nein, nicht alle, aber eine ganze Reihe haben auf diesen Termin zugelebt. Sie kennen die Protagonisten aus dem Lukas-Evangelium, diese beiden, Simeon einerseits und die Hanna auf der anderen Seite, diese wunderschönen Adventsgestalten, die genau auf diese Epiphanie ihr ganzes Leben ausgerichtet haben. Das eine, was Paulus denkt, wenn er von Epiphanie spricht. Und das andere, wenn die Epiphanie auftaucht im damals römisch-griechischen Kontext, dann bezog sie sich immer auf das Auftreten eines neuen Herrschers. Ein neuer Herrscher hatte seine Epiphanie. Er erschien. Er trat in die Öffentlichkeit. Er trat auf. Jetzt wurde es ernst. Jetzt wurde es konkret. Also nehmen Sie es so, römisch-griechisch oder nehmen Sie es hebräisch, wie auch immer. Mit der Epiphanie wurde ein Faktum geschaffen. Jetzt war man aus der Ankündigung, jetzt war man aus dem Schwebezustand, jetzt war man aus diesem Diffusen raus und kam ins Faktische. Wenn es eine Epiphanie gab, dann gab es einen Termin und einen Ort. Und damit ist eine Epiphanie gesetzt. Und hinter eine Epiphanie können Sie nicht mehr zurück. Die ist einfach da. Und genau das will hier uns Paulus sagen. Hallo, wir haben es mit einer Epiphanie zu tun, mit einer Setzung. Jesus Christus ist erschienen. Er ist jetzt da. Und wenn er jetzt da ist, dann kommst du dahinter nicht mehr zurück. Und wir würden sagen, doch, das kriegen wir locker hin. Das kriegen wir locker hin. Natürlich können wir immer wieder zurück. Das machen sie jeden Tag. Das machen sie jeden Tag mit mir. Dass sie hinter die Epiphanie von Jesus zurücktreten. Sie leben, als ob es ihn nicht gäbe. Sie leben, um es mir ein Fachwort zu sagen, sie leben anachronistisch. Sie leben entgegen der gesetzten Zeit. Sie versuchen aus der gesetzten Zeit rauszukommen und treten in die Zeit wieder ein, die schon vergangen ist. Sie versuchen und sie leben vor Weihnachten. Natürlich sagen Sie jetzt mit mir, wie kann man nur so bescheuert sein? Wie kann man nur so blöd sein? Und dann, ich will Sie nicht beleidigen, und dann schauen Sie in Ihr Leben, ich schaue in mein Leben und sage, ja, genau so blöd bin ich. Genau so bin ich, dass ich immer und immer und immer wieder in diesen Anachronismus verfalle und hinter die Epiphanie gehe, hinter die Setzung Gottes. Und deswegen brauche ich die Erinnerung. Ich brauche die Erinnerung. Andreas, stopp, hallo, Jesus ist gekommen, du kannst nicht, du willst nicht, du musst nicht, du sollst nicht, du darfst nicht hinter diese Setzung Gottes zurück. Und ich danke Gott, dass er mich daran erinnert. Denn es ist ja ein riesengroßer Unterschied, das wissen Sie doch. Ob ich mit dem Faktum des Kommens Jesu lebe, mit seinem Hiersein, mit seinem So-Sein, mit seinem Dasein, oder ob ich mich anachronistisch verhalte und in die Zeit vor seiner Epiphanie zurückgehe und sage, jetzt mal warten, bis Gott seinen Sohn schickt und vielleicht ändert sich dann ja was. Mal gucken, was passiert. Ich armer kleiner Heide, der vor sich hin lebt, so gottlos und verlassen und armselig. Und hier steht er eben und sagt, ich verstehe dich nicht, Schäfer, ich verstehe dich nicht. Hallo Epiphanie. Die Weihnachtserinnerung, es gibt mich, den Sohn Gottes für dich. Ich bin gekommen, ich bin da, in Raum und Zeit da. Nicht hinter die Epiphanie zurück. Eine ganz wichtige Weihnachtserinnerung. Das zweite Paket, was man herausnehmen könnte, ist, und dass Paulus hier in diesem Text an Titus Begrifflichkeiten nimmt, die sind für uns sehr kräftig, sehr schön, weil es eine Art und Weise den Charakter Gottes beschreiben, der nicht so alltäglich ist. Das eine vielleicht noch am ehesten, aber erschien die Freundlichkeit. Freundlichkeit, wie es da gemeint ist, die Freundlichkeit Gottes ist diese Zuwendung Gottes. Und jetzt wird diese eine Begrifflichkeit der Zuwendung Gottes mit einem zweiten Begriff in einem Parallelismus verstärkt, dass diese beiden Worte Freundlichkeit und Menschenliebe so ein Wortpaar bilden, mit dem Paulus den Charakter Gottes wunderschön beschreibt. Gott in seinem Charakter, wie er auf uns zugeht, ist freundlich und menschenlieb. Das Fachwort, was da steht, das kennen ganz viele von Ihnen. Gott ist ein Philanthrop. Das steht da. Philanthropie. Wenn Sie es googeln, kriegen Sie schnell einen Riesenüberblick über die Begrifflichkeit von der Antike angefangen und wir in unserem Kulturkreis, wir sind natürlich bei Philanthropie und Philanthropismus, wir rauschen so Richtung Aufklärung, haben ein bisschen Rousseau in unserem Geschmack drin und dann die Philanthropen zwischen Gesellschaften und haben so ein bisschen Basedow-Erziehungsideen. Wir erziehen die ein neues Menschengeschlecht und dann rutschen wir so in eine andere Richtung und plötzlich sind wir weg von Gott und sind bei uns. Wir sind die Philanthropen. Wir sind die Philanthropen und wir machen das dann philanthropisch. Und wir wissen, wo wir da hingekommen sind seit der Aufklärung mit unserer Philanthropie. In den letzten 300 Jahren war mit der Philanthropie nicht ganz so viel von uns Menschen, sondern Menschen. Nein, ein anderer ist der Philanthrop, merken Sie es? Ein anderer ist der Philanthrop, ist der, der Menschen liebt. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Und Sie merken, wenn man das sagt und anfängt, darüber nachzudenken, wie das wesentlich ist, in zwei Richtungen wesentlich ist. Sie sehen Ihren Gott anders, unseren Gott, den einigen, wahrhaftigen, lebendigen Gott anders. Sie kriegen keinen anderen Gott als einen Philanthropen. Ein, der voll von Menschenliebe und Freundlichkeit ist. Das ist keine Zuckerschicht, das ist der Kern von ihm. Er ist ein Menschenliebhaber Und wenn sie jetzt anfangen zu denken, dann merken sie, ja, wenn so mein Gott ist, ja, dann ist natürlich schlecht, wenn ich keiner bin, ne? Wenn mein Gott freundlich und von Menschenliebe und von Philanthropie erfüllt ist und seine Truppe läuft in die andere Richtung, das geht doch nicht. Das ist nur eine Spannung. Ich gehe doch zu ihm. Das ist sein Charakter. Sein Charakter ist freundlich und von Menschenliebe erfüllt. Das ist so wichtig. Merken Sie, wie wichtig ist diese Erinnerung? Sie ziehen sich da die unterschiedlichen Welten und Nachrichten rein. Sie nehmen vielleicht ihre Nachbarn wahr, ein paar Gemeindemitglieder. Und dann ist die ganze Philanthropie im Eimer. Es ist ihre. Menschen sind was Schwieriges, was Kompliziertes, was Furchtbares. Lass mich in Ruhe mit den ganzen Menschen, mit denen doch nur einen christlichen Lack haben. Erstmal richtig, ich mag mit der ganzen Truppe nichts mehr zu tun haben. Der einzig vernünftige Mensch bin ja sowieso nur noch ich. Und dann ist die ganze Philanthropie weg. Und jetzt werden sie erinnert. Sie und ich werden erinnert. Dein Gott, mein Gott, unser Vater im Himmel, Jesus Christus. Freundlichkeit und Menschenliebe. Freundlichkeit und Menschenliebe ist der Charakter Gottes und der ändert sich, Gott sei gedankt. Nie. Das ist er. So ist er. Auch heute. Bitte denken Sie das mit mir, wenn ihr die Milliarden von Menschen anschaut, die gerade auf dieser Erde unterwegs sind. Dann ist der Pulsschlag des Lebendigen bei allem, was schwierig, sündig, dunkel, gottlos ist, bei allem voll von Freundlichkeit und Menschenliebe. Ach, Sie werden mir doch zustimmen, die Erinnerung brauchen Sie doch. Ich brauche die dringend, diese Erinnerung. Dringend. Sie müssen mir nur in die durchschnittliche S-Bahn reinsitzen und denken Sie, nee, nee. Sie müssen nur ein paar Bilder sich ansehen und denken, mein Gott, nein. Und Gott sagt, doch, ich liebe Sie. Und mit einem offenen Herzen bin ich für jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde. Stellen Sie sich mal ein ganz Schlimmes vor. Ich ahne, was kann ich sich vorstellen. Ja, ganz Schlimmes vor. Und dann sagen Sie, es erschien auch über diesen Menschen die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes. Und Sie merken, wie das therapeutisch wirkt. Also es ist wichtig. Wichtig ist das Faktum der Epiphanie. Wichtig ist der Charakter meines Gottes. Menschenliebe und Freundlichkeit. Und das dritte Paket, was ich Ihnen gerne geben möchte, ist, mit diesem Gott verbindet sich eine ganz bestimmte Tätigkeit. Und hier gebraucht Paulus für Titus einen Ausdruck, den er sonst nicht gebraucht. Er spricht nämlich hier, Luther sagt, von Gott, unserem Heiland. Aber es steht eigentlich noch eine komischere Formulierung sprachlich da. Es heißt eigentlich von unserem Rettergott. Das ist ein neuer Name. Der Rettergott. Unser Gott ist übrigens der Rettergott. Und dieses Wort, was da steht, das ist genau das Hauptwort für Rettung. Nur jetzt wird es als Gottesbezeichnung eingeführt. Und damit Sie es nicht vergessen, bezieht das Paulus nicht nur auf den Vater, hier am Anfang auf den Vater, als er erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe des Rettergottes, sondern es bezieht sich auch noch auf Jesus. In Vers 6 sagt er, der hat den Heiligen Geist ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter. Da kommt es nochmal. Und er hat uns übrigens auch selig gemacht, gerettet. Das heißt, Sie entdecken mit mir als drittes großes Erinnerungspaket diese Beschreibung der Tätigkeit unseres Gottes. Die Tätigkeit unseres Gottes besteht in Rettung. Er rettet. Wir haben das ja immer uns vergegenwärtigt, dass wir das wissen, dass wir gerettet werden müssen. Dass wir Menschen in unserer Loslösung vom lebendigen Gott, unserer Distanzierung von Gott, unserem Bruch von Gott, dass wir gerettet werden müssen, dass wir das nicht selber können, dass wir nicht die Aktiven sind, die an unserer Rettung bauen und ein bisschen Engagement dann auch die Rettung hinkriegen. Sondern wir sind in der passiven Rolle und brauchen dann tatsächlich diese Rettung. Es muss jemand kommen, es muss der eine kommen, der sie rettet. Und das ist Jesus Christus. Christ, der Retter, ist da. Christ, der Retter, ist da. Unser Haus, unsere bewahrte Wohnung liegt so, dass wir wunderschön Richtung Wald es sehr, sehr ruhig haben, abgesehen davon, wenn Einsatzfahrzeuge aufbrechen. Da haben wir wiederum den Vorteil, dass wir ihre Rettungsbahn verfolgen können, akustisch vom Start über ihre riesige Schleife raus am Wald entlang, bis dann irgendwo es dann endlich verhallt. Und es ist immer eine doppelte Botschaft, die das auslöst bei mir. Da liege ich ganz friedlich im Bett und es geht los. Man ist natürlich erstmal hellwach. Zweiter Moment, es betrifft mich nicht. Dritter Moment, ist das nervend? Vierter Moment, oder fünf, wie sie zählen. Vierter Moment, okay, für die, die jetzt gerettet werden müssen, ist dieser Lärm heilvoll. Richtig? Andreas, sei nicht genervt, sei froh, dass sie fahren. Heilvoll. Weil ich plötzlich merke, gut, dass sie kommen. Gut, dass da Hilfe kommt. Gut, dass Rettung kommt. Und ich muss daran erinnert werden. Mein Gott hat als Haupttätigkeit diese Tätigkeit. Er ist Retter. Alle möglichen Sekundär- und Tertiäreigenschaften werden hier weggeschoben. Die Primäreigenschaft ist da. Gott ist Retter. Der Herr Jesus ist unser Retter. Und ich danke ihm für diese Erinnerung, dass ich jetzt, das gibt er jetzt um bei Paulus, wir sind ja nicht in einem missionarischen Text, sondern in einem innergemeindlichen Text, dass ich an diesem Weihnachtsfest da sitzen darf und sagen darf, ja, er hat mich gerettet. Ich gehöre zu den Geretteten. Was für ein wunderschöner Titel. Paket 1, nicht mehr hinter die Epiphanie zurück. Paket 2, vergessen Sie mit mir nicht diese Charaktereigenschaften der Menschenliebe und der Freundlichkeit Gottes. Paket 3, sehen Sie es, da ist ein Tätigkeitsfeld, durch das wir profitiert haben. Unser Gott ist rettend da in Jesus. Und Feld 4 kann man so beschreiben, dass jetzt Paulus im Grunde genommen, dass alles, was er hier sagt, mit den ganzen Positivbegriffen zum Ausdruck bringt, das alles gehört jetzt dir, das gehört euch. Dieser ganze Gott mit allem, was ihm ausmacht, im Überfluss für euch. Er hat uns selig gemacht, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern seiner Barmherzigkeit. Das Bad der Wiedergeburt, nur ein paar Tröpfchen. Das Bad der Wiedergeburt, ein Wort für den Heiligen Geist und die Erneuerung im Heiligen Geist. Und der Begriff der Wiedergeburt ist hier einmalig, so wie er hier in Titus 3 steht. Er hat es über uns reichlich ausgegossen. Also nicht nur so en passant, so ein bisschen Berührung, promillemäßig am Geist, sondern reichlich ausgegossen. Er hat euch Christus gegeben, den Heiland. Wir haben Gnade, wir sind gerecht geworden. Wir haben das ewige Leben, haben alles wir. In diesem Christus. Der ganze Gott mit allem, was zu ihm gehört. Ohne Ende. Für sie und für mich. Das ganze Set. Sie kriegen nicht nur, verstehen Sie, mit mir, sie kriegen nicht nur freundlicherweise eine partielle Zuwendung dieses Gottes. Schon da müssten wir ja über die Maßen dankbar mit sein. Sondern Gott gibt ihnen alles, alles, keine Grenze, keine Portionierung, keine Beschränkung. Das können wir kaum denken. Römer 8. Er will uns mit ihm alles schenken. Alles. Merken Sie, da geht es nicht um, du kriegst deinen Teil und du kriegst deinen Teil und das rationieren wir so und sei froh mit dem und dann nimm du dein Päckchen und jetzt aber auch gut, tschüss. So, nein, alles, alles. Ich gebe euch mit meinem Sohn, sagt der Vater, alles. Und ihr, meine Kinder, habt mit dem Sohn alles für immer. Und dann sagen sie, daran muss man mich erinnern. Weil ich ja immer im Sparmodus bin. Immer. Weil alles, was mich ausmacht, ist immer nur begrenzt da. Immer nur begrenzt. Und jetzt sagt Gott zu mir, du musst übrigens bei mir nicht sparen. Du willst Gnade? Grenzenlos da. Ewiges Leben? Bitte. Gerechtigkeit? Bitte. Hoffnung auf die Ewigkeit? Bitte. Wiedergeburt, Heiligen Geist? Bitte. Fehlt noch was? Ich will mit dir alles schicken. Sie müssen erinnert werden. Sie müssen mit mir erinnert werden. Sie brauchen diese wunderschönen Inhalte der Weihnachtserinnerung aus Titus 3. Sie brauchen sie mit mir, damit das klar ist. Ich trete nicht hinter die Epiphanie zurück. Ich lebe nicht im Anachronismus. Damit das wirklich klar ist. Das ist der Charakter meines Gottes. Freundlichkeit und Menschenliebe. Damit ich das weiß. Er ist der Rettergott. Das ist seine Tätigkeit und mich hat's erwischt. Und mich das sehen kann, dieser Gott mit allem, was er ist und hat, ohne Einschränkung für mich. Danke für die Weihnachtserinnerung. Danke, danke. Aber nach der Notwendigkeit der Weihnachtserinnerung und nach den Inhalten der Weihnachtserinnerung ist ja für Sie inhaltlich jetzt auch klar, brauchen wir einen abschließenden Teil, dass natürlich diese Weihnachtserinnerung auch Auswirkungen hat. Das ist ja ganz klar. Und die ersten Auswirkungen, die geschehen, geschehen mit ihrem Geist. Die Weihnachtserinnerung schafft einen neuen Durchblick für ihren Geist. Er darf ja gut ankommen. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, die Barmherzigkeit Gottes, dass euer Leben hingeht als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern erlebt die Erneuerung eures Geistes, in einer Metamorphose. Stehen Sie, dieser Montagmorgen, dieser zweite Feiertag, der hat einen Charakter einer Metamorphose. Es findet ein, ich weiß, das dauert im Schnitt 70, 80 Jahre, aber es findet ein Umbau statt, es findet ein Umbau Ihres Geistes statt. Eine Metamorphose des Denkens. Tatsächlich. Ich sehe die Dinge wieder klar. Die Koordinaten werden wieder sortiert. Ich komme aus dem schwammigen, nebulösen, allgemein religiös-menschlichen heraus. Ich trete auf die Hochebene des Denkens meines Gottes. Ich merke, dass es meinem Geist sehr, sehr, sehr gut tut. Eine entscheidende Weihnachtswirkung ist Durchblick für meinen Geist. Oder um es mit Woltersdorf zu sagen, will hinfort mich etwas quälen oder wird mir etwas fehlen oder wird die Kraft zerrinnen, dann will ich mich nur besinnen. Dass ich einen Heiland habe, der vom Kripplein bis zum Grabe, bis zum Thron, wo man ihn ehret, mir, dem Sünder, zugehört. Merken Sie, der hat eine Weihnachtserinnerung begriffen, der Mann. Inhalte, Vorgang des Sinnens, des Denkens für meinen Geist, für meinen inneren Menschen, an dem ich andocke und sage, gut, mein Gott, dann will ich jetzt auch wieder sinnen, nachdenken, aufnehmen, damit mein Geist in großer Klarheit sich freut an der Weihnachtserinnerung. Das, was in meinem Geist angefangen hat, das führt natürlich auch zu einer Neuorientierung und einer Festigkeit für meine Seele. Ach, machen Sie Ihre Seele nicht so schlecht, das ist was ganz Wichtiges. Sie sind doch keine Maschine. So nach dem Motto, so ein kleines Dieselaggregat, was so eben 80 Jahre durchschnurren muss, aber sollte möglichst keine Aussätze haben. Sie sind Mensch. Und zum Mensch gehört diese Seele mit dazu, ganz intensiv vom lebendigen Gott gewollt, absolut gewollt. Aber gleichzeitig, ja, Sie wissen das, wenn Sie sich eine Seele aussuchen könnten, würden Sie wahrscheinlich bei Ihrer bleiben. Denn die anderen haben ja eine viel bessere, der hat so eine freundliche und der ist so zugewandt und der ist so tragfähig und der ist so blah, blah, blah. Und ich mit meiner ruppigen, eigenartigen, bockigen Seele und dann hat ihre Ausschläge nach oben, unten, rechts und links und ich denke, kann ich das Ding abstellen? Und dann komme ich zum Weihnachtsevangelium. Und der Begegnung meiner Seele mit dem Weihnachtsevangelium hat das eine gute Wirkung. Jetzt kommt ein bisschen drauf an, wie sie seelisch aufgestellt sind. Bei denen, die mit ihrer kleinen, beleidigten, misstrauischen, kleinlichen, nachtragenden Seele zum Evangelium kommen, die schnuppern plötzlich den weiten Atem der Liebe dieses Gottes. Okay, mein Gott, ich habe verstanden. Meine Seele darf anders aufgestellt sein, ganz anders aufgestellt sein. Und es braucht in meiner Seele eine Metanoia, ein Umdenken, Umsinnen auf dich hinzu. Vielleicht sind sie aber auch mit ihrer Seele ausgestattet, eher im ängstlich überforderten Bereich. Dann darf ich das neu in meiner Seele wieder sagen und ihr zusprechen, dass der ganze Gott für mich für immer da ist. Meine Seele, sieh es, fasse es, komm damit zur Ruhe. Vielleicht gehören sie eher zu den Angefochten mit ihrer Seele. Und dann wissen sie, dass der Rettergott da ist. Der Rettergott mit dem ganzen Essjahr ihres Lebens, mit all dem, was gelaufen ist und noch läuft. Sie haben den Christus. Keiner von uns lebt ohne den Christus. Ohne den, der uns gerettet hat von Sünde, Tod und Teufel. Vielleicht sind sie aber auch der, der eher so eine dunkel empfindende Seele hat. Und dann dürfen sie das wieder hören, dass hier von einer Epiphanie die Rede ist. Und Epiphanie bedeutet immer, es wird hell, die Finsternis vergeht, heißt der johannäische Satz zum Weihnachtsfest. Die Finsternis vergeht, das wahre Licht scheint jetzt, nein, nicht in ihnen. Das wäre ja gruselig. Die Funzeln in ihnen, vergessen sie es. Sondern das Licht kommt auf sie zu in Jesus und beleuchtet meine dunkel empfindende Seele. Vielleicht haben sie aber so eine schwingungsarme Seele, wo sie denken, im Oszillographen schlägt überhaupt nichts aus. Weder rechts, links, oben, unten noch sonst was ist überhaupt noch da, so dumpf. Und darf ich mit dieser Seelenlage zu ihm kommen und darf das wissen, er ist mit allem für mich da. Wie hat es Paul Gerhardt gedichtet? Auf. Gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Das geschieht durch Gnade. Die Weihnachtserinnerung schafft feste Herzen. Aber die Weihnachtserinnerung schafft nicht nur einen klaren Geist und feste Herzen, sondern die Weihnachtserinnerung geht natürlich auch in die Hände und die Füße, geht in ihren Körper. Es gibt keinen Text. Es gibt keinen Text in der ganzen Bibel. Können Sie nachprüfen. Sollen Sie nachprüfen. Wo in so kurzer Folge so oft die Werke erwähnt werden, wie im Titusbrief. Genau in den Versen. Sie kommen gar nicht mehr raus. Gut, haben wir ja keine Bibel dabei. Aber wenn Sie mal mit mir das kurz anschauen, dann lesen wir Kapitel 2, Vers 14. Da heißt es dann, er hat sich ein Volk zum Eigentum erwählt, das eifrig wäre zu guten Werken. Kapitel 3, 1. Erinnere Sie daran, dass Sie gehorsam sind zu allem guten Werk bereit. Nach unserem Text in Vers 8, die unseren sollen sich hervortun mit guten Werken. Und wenn Sie denken, Sie sind schon durch, dann kommt noch der vorletzte Vers, lass aber auch die unseren sich hervortun mit guten Werken, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Das heißt, wenn der Geist von der Weihnachtserinnerung erreicht ist, wenn die Seele fest geworden ist durch die Weihnachtserinnerung, geht das in ihre Hände und ihre Füße hinein, sagen, gut, mein Gott, in deinem Namen, Ich gehe weiter. Das zu tun, was du mich zu tun heißt. Und das zu lassen, was du mich zu lassen heißt. Und das zu sagen, was du mich zu sagen heißt. Und da zu schweigen, wo du mich zu schweigen heißt. Lass Weihnachten in Hände und Füße, in die Werke hineingehen. Also gilt, was wir an Weihnachten gesungen haben. Lass dich erleuchten, meine Seele. Lass dich erleuchten, meine Seele. Lass die Weihnachtserinnerung im Kopf, im Herz, in Händen und Füßen ankommen. Versäume nicht den Gnadenschein. Der Glanz in dieser kleinen Höhle streckt sich in alle Welt hinein. Er treibet weg der Höllenmacht, der Sünde und des Kreuzes Nacht. Gott sei Dank. Gott sei Dank für seine Weihnachtserinnerung. Amen. Lade Sie ein, aufzustehen zum Gebet. Ach, Herr Jesus Christus, wir wären so gerne anders, dass wir so unkompliziert und ohne Verwerfungen einfach so glatt durchlaufen würden. Aber inzwischen kennen wir uns, wie instabil, wie wackelig, wie schwankend wir sind, wie stark die alten Strukturen in das Neusein in dir hineinwirken. Und deswegen danken wir dir, dass du um die Notwendigkeit der Weihnachtserinnerung auch für uns Christenmenschen weißt. Und jetzt gibst du uns diese katechetischen Bemühungen des Apostels Paulus. Du lässt uns daran teilhaben, dass er uns sagt, ich erinnere dich. Und wir danken dir dafür, dass du es tust. Und natürlich, Jesus, danken wir dir ganz besonders, womit du uns erinnerst. Was ist das für ein Geschenk, dass wir in der Jesuszeit leben. Jeden Tag in Jesuszeit. Nie mehr raus aus der Jesuszeit. Erinnere uns dran, Herr. Was ist das gut, dass du voll von Freundlichkeit und Menschenliebe bist und dein Charakter, dein Wesen unveränderlich ist. Was ist das gut, dass du, Herr Jesus, unser Retter Gott geworden bist? Und dass wir hier in diesem Raum mit vielen das sagen dürfen, du hast auch uns gerettet und rettend bist du weiter tätig. Und was ist das gut, dass alles, was dich ausmacht, alles, was du bist, alles, was du hast, du mit uns teilst, mit deinem Sohn, willst du uns und hast du uns alles geschenkt. Und so bitten wir dich, dass wir in dieser erinnernden Wahrheit, in Klarheit unseres Geistes, in der Festigkeit unserer Seele, wieder mit Händen und Füßen weiter tätig sein dürfen. Wir bitten dich, gib der Weihnachtserinnerung einen Nachklang, eine Wirkung, eine Konsequenz. Wir danken dir an diesem Ort für das Fest, das wir miteinander gefeiert haben in diesen Gottesdiensten. Wir danken dir für alle Gemeinschaft, die wir haben durften, untereinander und mit dir. Und wir danken dir, dass mit dem Abschluss dieses Festes, der Inhalt des Festes, nicht vergangen ist. Du selbst, Herr Jesus, bist jetzt für immer mit allem für uns da. Gelobt seist du. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.